Ja, man muss einfach sagen, gäbe es diese Straße nicht, hätten einfach wahrscheinlich Millionen von Menschen nicht die Möglichkeit gehabt und werden sie auch zukünftig haben, am Rand eines Gletschers zu kommen, auch wenn die Pasterze leider immer kleiner wird und stark zurückgeht. Aber dieses Hochgebirgserlebnis zu erleben, das hat die Großglockner Hochalpenstraße möglich gemacht.
Das sagt Peter Rupitsch, langjähriger Geschäftsführer des Nationalparks Hohe Tauern. Und damit herzlich willkommen zum Glocknergipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Peter Rupitsch kennt den Nationalpark wie kaum ein anderer. Jahrzehntelang war er als Geschäftsführer prägend beteiligt an seiner Entwicklung und damit auch an der engen Verbindung zwischen Natur, Schutzgebieten und der Großglockner Hochalpenstraße. In unserem Gespräch wird deutlich, wie sehr diese Straße mehr ist als nur ein Verkehrsweg. Sie ist eine Bühne für Naturerlebnisse, ein Zugang zur alpinen Wildnis und ein Ort, der Staunen, Bildung und Bewusstsein miteinander verbindet. Wir sprechen über die Rolle der Straße im Nationalpark, über Naturvermittlung, über beeindruckende Landschaften und darüber, warum es sich lohnt, nicht nur durchzufahren, sondern wirklich einzutauchen. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei diesem Gespräch und natürlich bei Österreichs höchster Aussicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Glocknergipfel. Bei mir heute zu Gast ist Peter Rupitsch, langjähriger Direktor des Nationalparks Hohe Tauern. Hallo Peter.
Hallo.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Peter, du hast den Nationalpark Hohe Tauern über viele Jahre ja mitgestaltet. Was würdest du sagen, hat dich an dieser Aufgabe so fasziniert, dass du das so gern und lange gemacht hast?
Naja, das eine war mal, dass es war eine große Entdeckungsreise, weil es war immer alles neu. Es musste so vieles erfunden werden und erst entwickelt werden. Das war ungemein spannend. Zum Zweiten natürlich, ich habe sehr schnell erkannt, dass man eigentlich von den anderen, die es schon gut machen, gut lernen kann. Das heißt, wir haben uns also die guten Beispiele von den USA und so weiter abgeschaut und angeschaut. Das war, und was natürlich schon auch am Ende des Tages übrig bleibt, das Gefühl, man hat etwas Gutes für seine Heimat getan.
Mhm. Was würdest du sagen, macht den Nationalpark Hohe Tauern so besonders? Gerade jetzt, wenn du ihn, nachdem du schon Vergleiche gezogen hast, wenn du ihn vergleichst mit anderen.
Na, die Besonderheit des Nationalparks Hohe Tauern ist sicherlich einmal seine Größe, seine außerordentliche Größe und dann, dass davon die Nord- und Südabdachung der Hohen Tauern umfasst ist. Das ist für die ganze Biodiversität extrem wichtig. Das ist ein Punkt. Das zweite ist, dass es Naturland und Kulturland, also das klassische Gebiet der Almwirtschaft, genauso vereint wie die höchsten Gipfel und die Gletscher. Das macht ihn schon sehr besonders.
Die Großglockner Hochalpenstraße führt ja auch durch den Nationalpark. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an die Hochalpenstraße denkst?
Na, zum einen denke ich einmal daran, dass ich als Kind, mein Vater hat einen Betrieb auf der Franz-Josefs-Höhe geführt und hat es sehr gut mit dem Hofrat Wallack können. Mhm. Die waren recht gut verbandelt und ich weiß nicht, er war ja sonst nicht immer ein ganz Feiner, aber mit meinem Vater konnte er sehr gut und die haben sich gut verstanden. Das ist das Erste, was ich daran denke. Und da gab es die Situation, meine Eltern hatten eine kleine Frühstückspension im Winkel in Heiligenblut und der Herr Hofrat Wallack war ja ein bekannter, begnadeter Eiskunstläufer. Mhm. Und er ist immer wieder im Winter gekommen und man sagt ihm ja nach, dass er auch einmal die eine oder andere Freundin hatte, unter anderem in Heiligenblut. Mhm. Und da ist er immer zum Eislaufen gekommen und da war immer Treffpunkt in unserem Haus. Und das hat immer mit dem Gleichen begonnen, hat er gesagt, Peter, zu meinem Vater, der hat auch Peter geheißen, Peter, jetzt trink mal einen Schnapsel. Und das war immer der Beginn und die Dame war schon anwesend und so, das waren meine ersten Erinnerungen an die Glocknerstraße. Dann natürlich, was meine Nationalparkzeit betrifft, schon als wir das erste Mal begonnen haben, sozusagen den Nationalpark in der Glocknerstraße zu implementieren. Das waren die ersten Momente, wo das war nicht selbstverständlich, weil die Glocknerstraße genießt in Heiligenblut nach wie vor einen sehr hohen Status. Das ist etwas Besonderes, wenn man bei der Großglockner Hochalpenstraße arbeiten darf. Und das ist auch gut und richtig so. Und es war nicht einfach zu Beginn, den Nationalpark sozusagen in die Straße zu bringen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, und der Generaldirektor Dr. Bistauer, das war ein, der war Generaldirektor in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, der hat das erkannt. Der hat erkannt, dass die Straße mehr ist als eine Straße hin zum Glockner. Der hat erkannt, dass man da mehr draus machen kann, mehr herausholen kann. Und da haben wir, kann ich mich sehr gut erinnern, am Gamskogenweg den ersten Naturlehrweg errichtet. Mhm. Und das war schon ein besonderes Ereignis, weil damit hat eine Ära begonnen, die bis heute nicht aufgehört hat. Nämlich eine Reihe von Bildungs- und Informationseinrichtungen. Und auf diese Art und Weise ist die Großglockner Hochalpenstraße eine große Unterstützung für den Nationalpark zur Erfüllung des Bildungsauftrages geworden. Und das ist schon sehr bedeutend.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, es ist ja nicht nur eine Straße, es geht ja nicht nur darum, dass man möglichst schnell von Salzburg nach Kärnten kommt oder umgekehrt, sondern es ist ja auch eine Erlebnisstraße, wie wir gerne sagen. Was macht es so besonders für die Menschen, die sonst wahrscheinlich Dinge nicht erleben könnten oder den Zugang auch so nicht haben zum Nationalpark und zu solchen Erlebnissen?
Ja, man muss einfach sagen, gäbe es diese Straße nicht, hätten einfach wahrscheinlich Millionen von Menschen nicht die Möglichkeit gehabt und werden sie auch zukünftig haben, an den Rand eines Gletschers zu kommen, auch wenn die Pasterze leider immer kleiner wird und stark zurückgeht. Aber dieses Hochgebirgserlebnis zu erleben, das hat die Großglockner Hochalpenstraße möglich gemacht.
Jetzt habe ich ja gehört, auch man durchquert ja ganz schön viele Klimazonen eigentlich, wenn man von unten nach oben fährt. Das macht es ja auch außergewöhnlich.
Das ist richtig. Und wenn man beginnt, egal ob man auf der Südseite oder auf der Nordseite startet, man beginnt also im Talbereich, wo die Vegetation eine ganz andere ist und kommt hinauf zu den Gipfelregionen, zu den Gletschern. Und das macht eigentlich die Besonderheit dieser Straße aus.
Wir haben schon gehört, entlang der Großglockner Hochalpenstraße sind über die Jahre viele Infostellen und Erlebnisstationen entstanden. Ich wollte von Peter Rupitsch wissen, welche dieser Stationen für ihn zu den Highlights gehören und was man unbedingt erleben sollte, wenn man die Straße befährt.
Ja, ich meine, was sicherlich ein großes Highlight ist, das ist das Wilfried-Haslauer-Haus auf der Nordseite. Das war die erste Einrichtung dieser Art, kann mich noch erinnern, unter dem damaligen Generaldirektor Karl Golicke, der das erbauen ließ. Und dann, was mir natürlich sehr stark in Erinnerung bleibt, ist das ist die Wilhelms-Worowski-Beobachtungswarte auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Das war ein doch sehr beachtliches Sponsorprojekt. Und da haben wir, wie wir aus den Zählungen wissen, auch Tausende Menschen, Hunderttausende Menschen in diesen letzten 25, 30 Jahren damit erfreuen können, damit sie diese Tierwelt aus nächster Nähe und das mit bester Optik erleben kann.
Welche Tiere können wir denn erleben hier oben?
Naja, was man natürlich hautnah erleben kann, und da habe ich unzählige Beispiele, mehrfach das erlebt, das ist natürlich das Steinwild. Das Steinwild, das da oben zu Hause ist, auch wenn das leider momentan ein bisschen auch unter dem Klima, unter der Klimaerwärmung leidet, weil das Steinwild schon früher auf die Nordseite hinüberwandert, als das bisher der Fall war. Aber das Steinwild kann man erleben. Man kann mit viel Glück natürlich immer wieder Bartgeier, aber auch Steinadler erleben. Gämsen natürlich auch, obwohl die ein bisschen weiter herunten sind. Aber das ist schon sehr beeindruckend und vor allem dann noch in Kombination mit der Pasterze und vis-à-vis vom Großglockner, das ist schon für viele Menschen etwas sehr, sehr Eindrückliches.
Jetzt sind wir ja hier im Haus der Steinböcke am Ende der Straße in Heiligenblut. Das ist auch nochmal ein Erlebnis, das man noch mitnehmen kann. Eine schöne Ausstellung, glaube ich.
Ja, das Steinwild ist ja bekanntlich dank einer privaten Initiative vom Herrn Kommerzialrat Hans Bichler in 1961 in Heiligenblut wieder eingeführt worden. Und der hat sich das zum Ziel gesetzt, dass das Steinwild, das auch früher im Großglocknergebiet heimisch war, wieder hier da ist. Das Steinwild ist ja bekanntlich ausgerottet worden, weil alles vom Steinwild für medizinische Zwecke genutzt wurde. Und die Population geht ja zurück auf eine sehr kleine Population im heutigen Gran Paradiso Nationalpark vom letzten italienischen Kaiser. Und 1900, ich glaube, es war um die Jahrtausendwende, haben wir von der Nationalparkverwaltung das Steinwildmanagement übernommen. Und seitdem kümmern wir uns um diese Tiere in, glaube ich, sehr massiver Form. Das heißt, wir haben uns ein Monitoring installiert, wir haben den Tieren Halsbänder umgehängt, dass wir wissen, wo sie sich bewegen. Es werden genetische Untersuchungen gemacht. Und wir kämpfen auch immer wieder mit Reudeproblemen. Das hat mit dem genetischen Flaschenhals zu tun. Aber das Steinbild ist schon eine Besonderheit des Großglockners.
Jahre lang war Peter Rupitsch im Dienst des Nationalparks Hohe Tauern. Eine Zeit, in der sich nicht nur der Park selbst weiterentwickelt hat, sondern auch unser Blick auf die Natur. Ich wollte von ihm wissen, wie sich das Verhältnis zwischen Mensch und Natur in dieser Zeit verändert hat. Und warum es heute vielleicht wichtiger denn je ist, Menschen wieder in echte Berührung mit der Natur zu bringen.
Ja, ich glaube, wir haben das sehr früh erkannt. Und der Nationalpark bietet ja in allen drei Bundesländern großartige Programme für Schüler und Jugendliche an. Da gibt es eine Menge von Bildungsangeboten von Klimaschule, Wasserschule, Nationalparkschule. Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, weil wir festgestellt haben, obwohl die Bevölkerung in unseren Gegenden eigentlich gut mit Wasser ausgestattet ist, dass also das Wissen auch über die Natur doch auch zurückgeht in vielen Bereichen. Und wenn man nicht mit den Dingen in Berührung kommt, dann hat man auch nicht die Liebe dazu, das zu schützen. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber insgesamt hat sich die Situation natürlich dramatisch verändert, vor allem durch die Klimasituation. Man muss auch ehrlich sagen, durch das Steigen der Permafrostgrenze bröckeln die Berge zum Teil förmlich ab. Wir haben auch massive Probleme. Wir kennen sie ja beim Gamsgrubenweg gleich der Gocknerstraße oder beim Anstieg zur Oberwalder Hütte, wo also große Wegverlegungen notwendig sind und auch der Aufstieg zum Großglockner über die Hohenwartscharte ist gefährdet. Also das sind große Herausforderungen, die auf den Nationalpark zukommen. Und dann gibt es natürlich die Rückkehr der großen Beutegreifer. Auch das hat sich dramatisch geändert. Vor 20, 30 Jahren war der Wolf kein Thema. Heute ist der Wolf, der kommt von allen Seiten, von Norden, Osten, Süden, wandert er in Österreich ein. Und das sind schon große Herausforderungen, die uns bevorstehen. Und was natürlich noch eine riesige Rolle spielt, das sind die sozialen Medien, die heute einen ganz anderen stellen. Die hat es auch vor 30 Jahren nicht gegeben in der Form. Und was ich immer beklage oder was ich immer bemängle, im Nationalpark, die Dinge sind meistens sehr kompliziert und komplex und man kann das nicht mit einem Satz erklären. Und das ist heute oft, wie man die heutigen Medien verfolgt, da muss alles in einem Satz gesagt werden. Das geht leider bei den komplizierten Themen nicht.
Ja, und die Schönheiten des Nationalparks und der Straße kann man auch nicht in einer halben Stunde erleben. Da sollte man ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man herkommt.
Das würde ich jedem empfehlen und ich kann nur jedem sagen, ein Ausflug auf die Großglockner Hochalpenstraße, da gibt es so viele Haltepunkte, es gibt so viele interessante Ausstellungen unterwegs, es gibt Wanderwege, man kann kurze Wege, dass man also kurze Abstecher machen kann. Also man soll sich wirklich Zeit nehmen und mindestens einen Tag dafür Zeit nehmen, um diese Straße in seinem ganzen oder im vollen Umfang erleben zu können.
Jetzt hast du gesagt, richtigerweise bietet sie sehr, sehr viele Highlights und ich frage die Gäste in unserem Podcast immer die schwierige Frage, bei all diesen wunderbaren Plätzen, was ist denn dein Lieblingsplatz oder hast du vielleicht sogar einen Geheimtipp, wo du sagst, da ist es ganz besonders schön oder für dich zumindest?
Also für mich besonders schön ist es im Bereich des Hohen Sattels, wenn man da ein Stück hinuntergeht, da ist man weg vom Trubel. Und wenn so im Juni in den Abendstunden, wenn die Sonne lang hereinscheint und wenn es schön warm ist, da ein paar Minuten, Stunden zu verweilen, das ist schon was Besonderes, auch für mich heute noch.
Ja, ich nehme auch an, auch wenn du nicht mehr jetzt aktiv im Dienst bist, wirst du noch oft im Nationalpark gesehen werden.
Ja, ich nutze die Gelegenheit natürlich, nachdem ich ja in Heiligenblut wohne, gleich neben dem Steinbockhaus, habe ich ja sozusagen Heimvorteil. Und die nutzt die Gelegenheit, jede Gelegenheit, um natürlich hinaus in die Natur zu gehen.
Wir abschließen noch eine Frage, eine persönliche. Was wünschst du dir für den Nationalpark oder auch für die Straße für die nächsten Jahrzehnte? 90 Jahre ist sie schon da, sie wird noch hoffentlich einige Jahrzehnte auch für uns erhalten bleiben.
Für den Nationalpark wünsche mir, dass er diese wirkliche Zielsetzung, die er eigentlich hat, nämlich Natur sein lassen, zumindest in der Kernzone, dass das auch weiterhin verfolgt und erfüllt wird. Für die Glocknerstraße wünsche ich mir, dass sie weiterhin Millionen Besuchern dieses eindrucksvolle Naturerlebnis bietet und dass noch viele interessante Einrichtungen oder Verbesserungen gemacht werden, die diese Straße noch mehr zu einem Highlight machen.
Peter, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch, sehr gerne.
Das war eine neue Folge vom Glocknergipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns auf den Podcast-Plattformen eine positive Bewertung hinterlassen möchten oder den Glocknergipfel auch gerne weiterempfehlen und abonnieren. Für noch mehr Infos besuchen Sie doch unsere Website unter großglockner.at oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@großglockner.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.